Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
André, alle guten Dinge sind drei.
Ja, da hast du recht.
Ja, Dagmar, hallo, schön, dass du da bist. Du bist jetzt das zweite Mal da.
Ja, ich freue mich. Ja, vielen Dank.
Fehlt noch einmal dann.
Dann haben wir alle guten Dinge.
Alle gute.
Aber wir sind schon drei.
Ja, jetzt genau. Stimmt, wir sind jetzt drei, das ist super. Du warst schon mal bei uns, du bist Architektin. Wer jetzt noch nicht so viel mit dir anfangen kann, muss unbedingt deine letzte Folge anhören, ja. Wo wir über Baurecht so ein bisschen gesprochen haben und was, auf was man als Acht so ein bisschen muss. Und jetzt haben wir immer ein Problem mit allen Architekten, die es auf diesem Planeten gibt. Die kosten nämlich alle Geld. Und
ja, da fragen wir uns eigentlich, warum
überhaupt?
Ja. Nein, Gottes Willen. Ja. Wir wissen schon, was ihr leistet.
Frage.
es gibt ja Unbezahlbarkeit ist, glaube ich, das Stichwort in dem Moment. Eben waren wir auch bei Zahlen und wenn ich an Architekt und Zahlen denke, nicht B-Zahlen, sondern Zahlen, dann denke ich immer an diese Leistungsstufen. Bei euch gibt es so eine Honorare. Also ihr werdet ja nicht einfach so bezahlt, sondern ihr kriegt ein Honorar.
Ja.
Ich glaube, das unterliegt auch irgendeiner Gesetzgebung oder irgendeinem.
Wir haben eine Honorarordnung.
Ordnung ist immer gut, bei der Architektur auch,
Die nennt sich abgekürzt HOAI, also Honorarordnung für Ingenieure und Architektenleistungen.
Das klingt aus deinem Mund, klingt das ja schon fast musikalisch.
Ja, war charmant, ne?
Ja.
Genau. Die gibt's schon sehr lange und die letzte Version ist aktualisiert worden 2021, also schon vor 5 Jahren. Und darin werden die Architektenleistungen und Ingenieurleistungen aufgeführt. Die kann man also transparent nachlesen. Und es gibt da auch eine Tabelle und eine Möglichkeit, die Leistung und die Honorare sozusagen zu ermitteln. Also die Ermittlung der Honorare und das, was uns sozusagen unsere Bezahlung ist. Das ist da alles drin geregelt.
Und ist auch richtig, die Beträge für bestimmte Leistungen denn dort festgeschrieben oder wird das jährlich verändert, angepasst?
Das wurde, wie gesagt, das letzte Mal 2021 angepasst und die Anpassung ist ein bisschen länger her und heute haben wir 2026 und da fängt es natürlich an zu haken. An der einen Stelle, nämlich da, wo es um die Honorare geht, also um das Geld und auf der anderen Seite aber, was die Leistung, also das, was wir letztendlich machen, was das angeht, das ist top aktuell bis heute. Also es sind zwei Bausteine, der eine Baustein so ein bisschen hinkt. Da gibt's auch noch mal.
Also beim Geld hapert's?
Da können wir gerne näher drauf eingehen an der Stelle, genau.
Es müsste eigentlich günstiger werden, jetzt wo ihr weniger machen müsst, weil ja die Politik dafür gesorgt hat, dass es alles so viel einfacher wird beim Bauen.
Ja, tatsächlich haben wir an der Stelle auch mit unserer Bundesarchitektenkammer ganz lange viel geredet, auch vor allem auf europäischer Ebene, weil wir durch die Globalisierung mit unserer HOAI, die eben eine rein deutsche Ordnung ist, im Vergleich zum Wettbewerb auf Europaebene wurde uns die gestrichen. Also wir dürfen eigentlich auf europäischer Ebene, also wenn wir jetzt zum Beispiel mit Spanien oder Italien und Frankreich im Austausch wären mit unserer Leistung, können wir die nicht mehr als Grundlage ansetzen. Das heißt, es wurde uns rausgenommen. Und zwar aus Wettbewerbsgründen. Das ist jetzt aber ein ganz großes Thema.
Ja,
letztendlich ist deshalb diese HOAI bei vielen, vielleicht wurde es auch in der Presse schon mal so gelesen, gibt es die überhaupt noch? Also ist die überhaupt noch aktuell so in dem Sinne, ja?
Ganz kurz, das heißt im Wettbewerb, das heißt, wenn jetzt ein Architekt aus Italien in Deutschland arbeiten würde, dann müsste er sich nicht an diese Verordnung halten.
Richtig. Und ihr ja.
Aber ihr ja.
Nein. Keiner muss sich mehr daran halten und das bedeutet, dass sozusagen eigentlich die Honorare seitdem offen sind.
Also du könntest jetzt theoretisch sagen, Summe X für die und die Leistung und bist nicht mehr an diese Honorarordnung gebunden.
Es ist so und das eröffnet auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, dass man sich wirtschaftlich sozusagen entweder sehr billig anbietet oder zu teuer. Das heißt, es ist eigentlich für den Markt, es ist nicht besonders clever. Mhm. Auf der einen Seite sagt aber natürlich das Europäische Gerichtshof, ja, aber wir wollen eben mit den Honoraren in Italien oder Frankreich und so weiter, wir dürfen da jetzt nicht irgendwie den Standard so weit hochsetzen, dass sie bei uns gar nicht anbieten können. Mhm. Also da gibt es sozusagen so ein Hin und Her, so eine Abwägung. Und deshalb wurde das dann beschlossen, dass es eben nicht mehr, also was die Honorarseite selber angeht, was die Leistungsseite angeht, ja, aber nicht was die Bezahlung angeht, ist sozusagen nicht mehr als, ja, Gesetz war es sowieso nicht, es war immer eine Verordnung, also so eine Empfehlung, aber letztendlich ist es dadurch so ein bisschen ins Fragezeichen gekommen, was aber wir selber als Planerin, Ingenieure, Architektenschaft ganz anders sehen. Es gibt schon die Gründe, warum wir diese Tabellen haben. Komm. Und das ist einfach ein Regelwerk, was sich bewiesen hat. Können wir gerne länger noch drüber sprechen jetzt.
Bitte.
Aber,
ja. Müssen.
Ja.
Jetzt sind wir eben so ein bisschen beim Geld gewesen, wenn es um ne, die Leistungsansprüche auch geht. Mhm. Haben wir nicht nur einen Betrag, sondern wir haben ja auch dann Leistung, die definiert ist über die Hawaii.
Inhalte.
Ja, wenn ich das sage, Hawaii, ist es nicht so.
Nicht nein, so, nee, das klingt nicht so charmant. Ja,
deswegen bin ich kein Architekt geworden.
Genau.
Das ist der einzigste Grund. So. Nichts mit Intelligenz und Bildung zu tun.
Naja.
Ist nur, weil ich es nicht so gut aussprechen kann. genau, also wir sprechen auch über Leistung, die definiert ist über dieses Gesetz oder diese Verordnung. Danke. Und die ist auch quasi aufgehoben. Das heißt, es kann jetzt jeder Architekt oder Ingenieur quasi etwas anbieten und muss aber nicht mehr vollumfänglich anbieten, sondern kann im Prinzip nur Bruchteile oder nur einzelne Stücke davon auch anbieten. Und
genau da setzt sozusagen die Transparenz. Die Transparenz der Leistung, also Kai, du hast es auf den Punkt gebracht, weil genau das ist das Thema. Also es kann jemand, ich sage jetzt mal irgendwas, eine Leistung für 10.000 oder für 15.000 anbieten, also zum Beispiel eine Baugenehmigung für Haus X, aber es ist gar nicht mehr sicher, was dahinter steht. Mhm. Und genau das fehlt mir und deshalb finde ich diese Verordnung total sinnvoll und goldrichtig, weil sie sozusagen immer hinter jeder Leistung auch einen Betrag dahinter definiert hat. Und wenn ich dann sozusagen sage, okay, ich mache Baugenehmigung, Bauantragstellung und dann ist in dieser Leistung ist genau katalogisiert, was da alles drin ist. Also Kostenschätzung, Entwurf, Grundrisse, Ansichten und so weiter, um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, konkret zu machen. Genau. Und das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, möglicherweise der Verbraucher, die Verbraucherin fragt den Architekten, die Ingenieurin an und bekommt ein Angebot, aber wenn da nicht steht, entsprechend HAI, ist nicht wirklich klar, was da für Leistungen sind. Das finde ich schon
dann ist das ja eigentlich verbraucherfeindlich.
Es ist nicht mehr so klar, wie die deutsche Ordnung
nein,
mal so war.
Ich stelle mir das schwer vor, als Verbraucher oder Bauinteressent, wie auch immer.
Genauso.
Wenn ich denn, ja, wie soll ich das denn vergleichen?
Sehe ich ganz genau.
Wenn ich da keine klaren Kriterien habe. Als sie
bei dem Haus, bei den Hausherstellern den Verbraucherschutz angesetzt haben, war das auch alles eher verbraucherfeindlich als verbraucherfreundlich. Also das hat alles ja zwei Seiten der Medaille. Und
na klar.
Natürlich ist es erstmal gut, wenn man weniger Vorschriften hat, grundsätzlich vom Gedankengang her.
Um das zu erleichtern, genau.
Also das macht vieles einfacher und ich glaube, gerade in Deutschland sind wir ja im Bereich Bauen, schreien wir ja alle auch danach, dass wir gewisse Dinge einfach ein bisschen entspannter machen können.
Absolut.
Andererseits ist, glaube ich, kein Lebensprojekt, Kinder vielleicht noch, aber kein Lebensprojekt ist so extrem umfangreich, wie Haus bauen. Und wenn ich mir jetzt überlege, was ein Architekt eben macht oder auch nicht macht und ich da gar keinen Anhaltspunkt mehr habe, dann fällt es mir als Endverbraucher vielleicht, mir fällt es gar nicht auf, wenn Leistungen fehlen, weil ich gar nicht weiß, dass die überhaupt inkludiert sein sollten. Und dann nehme ich als Beispiel das günstigste Angebot war, ganz was genau. Ja immer das Schlauste ist. Mhm. Das wissen wir, seitdem wir bei gut.
Lassen wir.
Ja. Und dann kommt der Architekt oder die Architektin oder der Ingenieur oder Ingenieurin auf dem Weg in meine Planung oder auf dem Weg zu meinem Bauantrag um die Ecke und sagt, ja, das Bauern möchte gerne jetzt noch dies, das und jenes.
Genau.
Und wir müssen das jetzt nach honorieren.
Genau. Und so arbeite ich halt nicht. Ne? Also ich weiß auch von dem Großteil der Architektenschaft, dass es nicht so ist. Also dass wir sozusagen allein einfach, um auch wirklich die Qualität unseres Berufes nicht runterzuziehen. Ja. Also es ist einfach, für uns ist ja einfach dieses frei unabhängige Arbeiten, ist ja der Hauptteil, also dieses verantwortungsvolle Arbeiten für die Bauherrschaft, das ist ja unser Hauptziel. Und wenn wir da nicht transparent sind, dann finde ich das schon schwierig überhaupt, sich irgendwie anzunähern. Und deshalb, also ich kenne eigentlich, und wie gesagt, wir haben ja dann auch, Deutschland hat ja dann auch auf dem Europäischen Gerichtshof lange irgendwie diskutiert, debattiert, aber eben, es wurde dann eben erstmal, vor 2 Jahren war es, glaube ich, dann entschieden, dass es eben scheinbar auf der globalen Ebene nicht funktioniert. Und deshalb wurde es dann doch geöffnet. Und aber wie gesagt, bleibt ja jedem weiter überlassen, ob man die Qualität anbietet oder nicht.
Ja.
Ne? Genau.
Wenn ich jetzt Hersteller wäre und würde irgendwie 1000 Häuser bauen im Jahr und bräuchte auch 1000 meine Architektin, dann würde ich mir halt irgendein günstig Lohnland suchen, wo irgendwo eine Agentur sitzt mit keine Ahnung wie viel Planern, die für mich in einer Fremdsprache die Dinger zusammenbasteln. Jetzt übertrieben gesehen, das haben wir ja in vielen Bereichen, ne? Wenn wir bei irgendwelchen großen Konzernen anrufen, in irgendeinem Callcenter, die sitzen nicht mehr in Europa, sondern die sitzen irgendwo am anderen Ende der Welt, einfach weil die da nur einen Bruchteil kosten. Mhm. Und ich übertrage das jetzt mal auf die Architektenleistung. Ja. Theoretisch ist das ja dann machbar, dass wir die dann in, keine Ahnung, Italien, bleiben wir mal Italien, ja. Irgendwie abrufen.
Ja, also genau. Und da, denke ich, dürfen wir genauer werden, weil was ist Architektur und was ist Ingenieur und was ist Planung? Mhm. Also ich denke mal, da kommen wir auf eine Ebene von Planung, Bauantragstellung, Baugenehmigung oder Architektur. Wo ist der Unterschied?
Ja.
Ne? Und da wird man halt in der Komplexität, also da wird einfach ein individuelles Haus oder Gebäude, wird immer eher ein Fachexperten brauchen, der sozusagen in dieser Komplexität auch denken und planen kann. Und wenn es aber, sagen wir mal, irgendwo sich um ein greifbares Gebäude handelt, was vielleicht sogar häufiger hergestellt wird, dann ist vielleicht an der Stelle auch der Architekt, die Architektin nicht mehr nötig. Also ich finde, da können wir auch sortieren und das ist auch gut, ne, dass man sagen kann, an der Stelle, wo das Gebäude irgendwie, ja, wo vielleicht eben, also eine Architektur hat immer was mit Komplexität zu tun und im Sinne von Einordnung ins Städtebaubild, Einordnung in das Mikroklima, Einordnung in diese ganzen vielen Richtlinien, die wir haben. Aber wenn es, sagen wir mal, wirklich ein Gebäude ist, was überschaubar ist, was irgendwo vielleicht auch mehrmals durch Fertighaus oder so mehrmals schon gebaut wurde, einmal durchdacht wurde, dann könnte man an der Stelle ja sagen, okay, dann ist das an der Stelle vielleicht eine Planung, die
ja, also wenn ich jetzt an das Baugebiet denke, um die Ecke, was einen Bebauungsplan hat, der nahezu offen ist und irgendwie alles gebaut werden kann. Ja. Das heißt, ich kann ja letztendlich einfach sagen, was ich baue und dann wird es schon durchgehen, so vom Gefühl her.
Ja.
Dann nehme ich irgendwie Haus X von irgendeiner Firma, die vorkonfektioniert, wo ich wirklich nur noch die Unterlagen ans Baum schicken muss.
Mhm.
Das kann ich theoretisch einfach durch jemanden
exakt
in irgendeiner Planungs- oder Ingenieuragentur
richtig
durchprügeln lassen.
Ja, exakt. Also da kann man, und das ist ja irgendwo, also sagen wir mal, ja, ne, also das ist irgendwie verständlich, oder? Also es ist, wahrscheinlich gibt es das auch in anderen Berufen, ne? Also beim Arzt, da gibt es einen Arzt und dann gibt es wieder einen Facharzt. Also es gibt ja immer Spezialisierung und denke, das. So könnte man es vielleicht auch so ein bisschen begreifen.
Haben wir in Deutschland dasselbe Problem mit Architekten, wie wir es mit Ärzten oder auch mit Steuerberatern oder sowas haben, dass wir eigentlich, dass das kein nachwachsender Beruf ist, wo viele tatsächlich, wo wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir zu wenige Architekten haben? Oder ist es bei Architekten so, dass das tatsächlich etwas ist, was auch viel gemacht wird und viel nachwachsen?
Also ich denke, da gibt's natürlich die Ansprüche an der Architektur sind mittlerweile aufgrund von Klimathemen, von Nachhaltigkeitsthemen, aber auch einfach dadurch, dass wir Bestand sichern wollen, dadurch, dass wir weniger abreißen wollen und mehr mit dem Bestand umgehen, um Ressourcen zu schonen etc. An der Stelle einfach auch also da brauchen wir Qualität, da brauchen wir einen qualitätsvollen Umgang und das wird schon auch gefördert. Also das ist, und da sind auch die Schulen und die Hochschulen, die verändern da auch ihr Programm ganz klar. Also das
wird dann angepasst an der Entwicklung.
Genau. Ich muss mich da tatsächlich korrigieren, weil wir sind ja ein Neubau-Podcast, mein Familienhausbereich. Ja. Und ich würde sagen, alles, was älter als 5 Jahre ist, muss weg.
Eingeschlossen dein Haus, oder? Ist doch auch jetzt älter als 5 Jahre.
Ja, fast. Das ist noch ein paar Jahre, aber du solltest Angst haben.
Naja, ich würde das mal so sehen. Das Neubauen ist ja nicht schlecht. Sondern im Gegenteil, ihr bildet sozusagen den Ursprung und dann kommt irgendwie der Bestandssicherer und sagt, was mache ich jetzt daraus? Und das ist ja genau richtig. Also es ist ja genau richtig, dass wir mit dem, was wir aus dem Bestandsumbau an Inhalten und an Lösungen schaffen, dass das auch gleich wieder in den Neubau reinkommen kann. Also diese Zusammenarbeit ist ja total spannend. Also dass wir sagen, okay, hat sich jetzt bewiesen nach 5 Jahren an der Stelle und wissen wir jetzt, Mist, plötzlich haben wir Hitze, plötzlich haben wir Regenthemen, Regenwasserthemen. Mhm. Das hatten wir doch alles vor 5 Jahren nicht. Und als ich mein privates Einfamilienhaus gebaut habe, hatten wir das einfach noch nicht.
Ist
das Thema, ne?
Ich nehme es tatsächlich so wahr, dass wir, entweder haben wir tolle Bestandshäuser, die modernisiert und aufgebaut werden, das sind dann aber auch irgendwo Schmuckstücke in wirklich expliziten Lagen, wo du halt sagst, okay, das hat einen Wert, der da steht und zwar auch einen ästhetischen Wert.
Baukulturell, ja.
Baukulturellen Wert. Oder du hast halt so die alten, selbst hochgemauerten 0815, jemand, der da vielleicht mit der Familie über Generationen immer wieder angebaut, ne, das haben wir ja auch so, wo du dann sagst, okay, wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt, wo dieses Verbaute und Verbastelte oder dieses Haus vielleicht, also Neubau geht einfacher und kostengünstiger von der Hand, als wenn wir das jetzt anfangen, bis auf die Grundmauern runter zu bauen oder zurückzubauen und dann wieder drauf zu bauen. Ich glaube, es gibt beides, ne? Wo man davor steht und sagt, das kannst du nicht abreißen. Hier hat sich jemand, ne, also lass das bitte so, lass die Seele dieses Hauses so da stehen, wie sie ist und schmück es und mach's schön.
Ja, genau.
Und dann hast du wieder, wo du sagst, okay, das ist die Seele schon lange raus. die hat schon die Reise angetreten. Und wir begraben jetzt nur noch die Reste, die da sind und gucken, dass wir dann
also es ist auf alle Fälle wichtig, das abzuwägen, ne? Also an der Stelle zu sagen, genau, was ist da an der Substanz noch gut und macht das Sinn, absolut.
Genau, und wenn ihr dann eine Kategorisierung braucht, alles älter als 5 Jahre. gut, aber gar nicht unser Thema. Unser Thema ist tatsächlich dieses Architektenhonorar. Ja. Aber das war ja ganz viel Architektur jetzt schon und ganz viel was letztendlich ein Architekt oder eine Architektin macht, nämlich eben genau solche Abwägung. Und ich glaube, das kannst du aus der Ferne durch irgendwie so eine schnelle Abarbeitung eben nicht machen. Dafür brauchen wir dann irgendwo Leistung und die ist in der HOAI geregelt. Genau. Ich würde jetzt gerne das so ein bisschen so wie so ein Siegel oder ein Stempel betrachten, weil jetzt, wo wir es nicht mehr unbedingt machen müssen, ist es eigentlich so ein Qualitätssiegel, wo ihr euch freiwillig unterwerft, weil theoretisch könntet ihr für eure Arbeit ja jetzt mehr Geld sogar verlangen. So, wenn ihr jemanden findet, der es zahlt, ist alles super. Aber wenn ihr euch unterwerft und sagt, wir machen diese Leistung für diesen vorgegebenen Betrag, dann ist es ja irgendwo ein Qualitätsmerkmal.
Ist auf alle Fälle eine ethische Frage, ja.
Mhm. Ja, mhm. Sehr schön. Mhm. Und André, dieses Zählen, hast du das in der Schule, hast du ja, ne?
Hatte ich. Also bis fünf so.
Bis fünf hast du, danach war es Mathe, ne?
Genau.
Erstes, genau. Fängt glaube ich, mit der 1 an, dann geht es mit der 2 weiter, dann?
Ja, auf 3 vielleicht.
4?
5? 6? 7? 8? 9?
9 ist, glaube ich, da hört es auf bei dir, ne?
Genau.
Ihr könnt, das ist nämlich das Besondere bei Architekten, die können nur bis 9 zählen.
Genau.
Ja,
ja, es gibt 9.
Dann wird es ja auch zweistellig, oder?
Ja, das ist ja. Zweistellig ist immer dann nur beim Honorar.
Genau, die Zahl 9, ja.
Ja, genau. Okay, die magische Zahl 9. Ja. Bei 9 hört es bei dir auf.
Sollte.
Ja.
Wäre okay. Ganz gut. Ja. Genau, die 9, also die 9 ist sozusagen das Ende, ne? Und ja. Mit der 1 fangen wir an. Mit der 1 ist, da machen wir so ein bisschen die Grundlagen, oder was heißt so ein bisschen, da machen wir die Grundlagenermittlung, checken, was alles notwendig ist, haben vielleicht sogar ein erstes Vorgespräch mit Planungsämtern. In der 2 machen wir den Vorentwurf.
Ja, bremse dich mal ganz kurz ein bisschen aus. Also im Prinzip habt ihr 9 Stufen oder 9 Phasen der Architektenleistung. Richtig. Und diese 9 Phasen sind in der HAI geregelt.
Richtig.
Und die erste Phase, hast du eben gerade gesagt, ist im
Grundlagenermittlung.
Ja. Das heißt, da setzt ihr euch mit den Bauherren oder mit dem Entwickler oder so zusammen und sprecht im Prinzip erstmal durch.
Was soll es werden, ne?
Wo ist das Grundstück? Wie sieht es aus? Also da tragt ihr erstmal so ein bisschen die Grundlagen zusammen. Okay, wird da auch schon so Bodengutachten, solche Sachen gemacht oder ist das dann später?
Das also Bodengutachten, naja, also letztendlich, ja, kommt ja immer drauf an, ob wir es brauchen, ne? Aber letztendlich ist es so eine ganz grobe Zielfindungsphase. Also viele wissen ja auch noch gar nicht, also ich spreche jetzt immer aus privaten Einfamilienhausbau.
Ja, bitte.
Viele wissen ja auch noch gar nicht, wo geht die Reise hin, ne? Und also es ist letztendlich so, es ist auch von der prozentualen Berechnung nachher, ist es auch ein ganz kleiner Anteil, weil es zeitlich einfach auch irgendwie wirklich so eine Art erste Abfrage ist, ja.
Okay.
Damit wir überhaupt wissen, worum geht's, fangen wir an. Ne?
Das heißt, genau. Es ist wirklich, die 1 ist eher so ein bisschen grob, also da geht es noch nicht darum, bis ins Detail Unterlagen einzuholen, sondern eher sich mal persönlich auch abzuklopfen, zu gucken, wo soll die Reise hingehen, macht das überhaupt Sinn miteinander, ist dieses Projekt grundlegend vorstellbar?
Ja, genau, also was ist vorstellbar? Tatsächlich die Ebene, ob wir länger zusammenarbeiten können, also wie man zusammenarbeitet, das ist eigentlich darin nicht geregelt. Also das ist, sagen wir mal, eine vertragliche andere Geschichte. Mhm. Da gibt es eine andere Stufenregelung. Aber jetzt nur, bei der Leistung zu bleiben.
Ja.
Genau, also man hat sozusagen, holt die Grundlagen ein. Zum Beispiel brauchen wir eine nachbarliche, wie sieht's mit den nachbarlichen Grenzen aus? Der Vermesser, der sollte mal irgendwie anfangen mit dem Lageplan, dass man so ganz grob weiß, wo sind gerade die Grenzen überhaupt.
Ja, und wusste Baufenster, ne? Und so eine Geschichte.
Also alles solche Sachen. Und dass ist man dann, offen? Dass man das Baufenster ist offen. Und dass man einfach sich so ganz grob, okay, wie sieht die Familie aus, für wie viele Personen planen wir und so weiter, so erste Skizze.
Okay, also so grundlegend.
Genau.
Klingt das ja ein bisschen was, wenn wir jetzt wieder den Sprung schaffen zu dem vorkonfektionierten Haus, ist ja ein bisschen auch das, was wir als Hausverkäufer oder auch als Finanzierer im Prinzip auch machen, dass wir sagen, so diese Phase 1 in Anführungsstrichen, die klopfen wir ja schon so ein bisschen ab und konfigurieren dann ja unser Haus aus dem Katalog in Anführungsstrichen. Mhm. Das heißt, diese Phase würden wir ja so ein bisschen auch unterstreichen.
Ja, die ist total wichtig.
Ja, wie viel Geld kriegt man dafür? Ich muss ja da jetzt anfangen, Geld dafür
zu nehmen. Prozentual.
Nein, alles gut.
Prozentual. Ja. Ja. Also das ist tatsächlich, ist es eine weniger stark oder weniger stark ausgelegte.
Ja, danke. Habe ich verstanden.
Wobei aber, das ist ja, sagen wir mal, das ist ja letztendlich etwas, was sich durch das ganze Bauvorhaben dann durchzieht. Also diese erste Einschätzung, die ist ganz gut, aber die ist auch ultra wichtig, weil wenn die erste Einschätzung nicht funktioniert und man aber darauf aufbaut, dann deshalb ist bei der Haftpflichtversicherung ist diese Leistungsphase 1 sehr wichtig, also dass die wirklich verantwortungsvoll wahrgenommen wird, ja. Weil sonst ist die Beratung nicht gut genug gewesen. Hm. Und dann ist an der Stelle natürlich, wenn die Beratung an der Stelle nicht umfangreich genug war oder nicht vollständig, dann kann man immer sagen, ja, da hat wohl das Architekturbüro nicht richtig geguckt oder so. Ne?
Ja, letztendlich legst du ja bei der 1 das Ergebnis der 9 fest.
Genau. Also man hat sozusagen in der Grundlagenberatung hat man wirklich einen sehr hohen verantwortungsvollen Themenbereich, der aber eigentlich gar nicht so abgerechnet wird. Aber ja. Je nachdem, wie man das selber persönlich als Architekturbüro eben was für Erfahrungen man gemacht hat, dann entsprechend arbeitet man das dann noch aus.
Phase 2
ist der Vorentwurf. Also Vorentwurf heißt, wir sind in der Skizze, wir gucken, da gibt es ja so verschiedene Maßstäbe. Maßstab 1 zu 100 heißt, wir haben das Hundertfache verkleinert, das Haus sozusagen auf ein Blatt Papier. Und
dann auch schon Grundrisse und
genau,
so
eine
Geschichte.
Genau,
da
sind Grundrisse drin und auch vielleicht sogar schon eine Ansicht, ein Schnitt und so weiter. Aber eben, sagen wir mal, die Wand hat nur einen Strich.
Ja,
also
okay.
Die Wand ist ein Strich. Hm? Und man sieht noch nicht, ob die Wand einen Putzaufbau hat, eine Dämmung drauf hat. Also es ist einfach nur ein Strich.
Maßstabsrechnung habe ich gestern tatsächlich auch gemacht, 4. Klasse Grundschule. ja, haben wir, das ist auch gerade Thema. Und ja. Ich glaube, die Malenwände auch so. Also.
Genau. Und dann muss man mit diesen Strichzeichnungen macht man eine erste Kostenschätzung.
Gut, da weiß ich ja, wie groß in etwa der ganze Spaß wird, wie viel Zimmer und so, Volumen ist klar.
Genau, und man weiß Massivholz und solche die Dinge, die Dachform ist wahrscheinlich schon geklärt, solche Sachen.
Und dann kann man schon abschätzen, was das Projekt
dann. Dann müssen wir das abschätzen.
Ja,
und
gut,
zwar deshalb, um einfach zu sagen, okay, passt es ins Portemonnaie.
Das bedeutet aber auch, dass wenn ich, also Phase 1 und Phase 2 jetzt, Phase 1 und Phase 2 gemacht habe, dann kriege ich von dir schon mal eine grundlegende Richtung.
Richtig.
Und wenn wir das wissen, dann können wir entscheiden, machen wir Phase 3 bis 9 weiter.
Genau.
Oder um Gottes Willen, nein, können wir uns eh nicht leisten. Der Finanzierer sagt wie immer nein. Mhm. Und
nicht immer alles auf mich schieben.
Klar.
gibt
ja Gründe,
genau,
warum du hier bist.
Ja, tatsächlich, mit dieser Skizze geht man zur Bank. Ne?
Ja.
Also und dann kann man auch einen Cut machen, wenn an der Stelle irgendwas nicht passt. Also ich biete an der Stelle zum Beispiel vertraglich auch dann eine Stufe an, zu sagen, hier ist jetzt nach Verbraucherschutz mit diesen Fristen und so weiter, ist jetzt möglich, dass wir hier nochmal, ja, dass wir uns trennen oder dass der Vertrag gar nicht weitergeht. Mhm. Also an der Stelle mache ich tatsächlich auch eine Leistung.
Dann wird im Prinzip Phase 1 und 2 bezahlt bei dir und dann macht man einen Haken
dran. Und dann ist man auch noch, hat man noch nicht so viel Geld verloren.
Ja.
Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt also ich frage schon immer, die erste Frage ist auch Grundlage, dass ich einfach weiß, ja, was ist denn am Budget da? Also es wäre ja nicht sinnvoll, das nicht gleich mit als erste Frage zu stellen. Ne? Ja,
genau. Ja, machen wir auch, um die Zeit einfach des Kunden zu schützen.
Ja.
Weil was bringt das, wenn wir Luftschlösser bauen, der Kunde will es dann unbedingt haben und dann fangen wir an, ich sag mal, wegnehmen, ne? Das fühlt sich nicht gut an.
Mhm, genau.
Okay, und dann sind wir bei, jetzt habe ich nicht aufgepasst, das ist die nächste Phase.
3, ne?
Ja,
3,
sehr gut. Deswegen habe ich dich auch hier.
Gut.
So, dann sagt der, sagen wir mal, sieht super aus. Mm. Der Finanzierer sagt auf jeden Fall ja.
Mm.
Warum auch immer, aber er sagt das mal ausnahmsweise.
Kommt
ja.
Auch vor.
Und dann bis ist Phase 3 dran.
Dann ist der Entwurf und der Entwurf ist letztendlich ist die Kernzeichnung, sag ich mal. Da ist dann alles drin, was für bauordnungsrechtlich wichtig ist. Also da wird sozusagen, Rettungswege sind da drin, möglicherweise irgendwelche barrierefreien Zugänge und so weiter, je nachdem. Also das heißt, der Entwurf, da sind dann plötzlich die Striche aus einer Wand werden dann zwei Striche,
ja.
So um das mal einfach zu sagen. Und man sieht, wo ist Dämmung, wo ist, also das ist alles sozusagen
im, das heißt Wandstärken, Fenster genau. Sind alle dann auch maßstabsgetreu.
Richtig, auch alles
und sind
vermaßt.
Dann,
okay. Mhm, genau. Also ja, und an der Stelle gibt es wieder einen Kostencheck. Also da wird wieder eine Kostenberechnung gemacht, heißt es dann schon. Nicht mehr Schätzung, sondern Berechnung. Mhm. Und da an der Stelle werden auch Amtsgespräche geführt. Also sprich, brauche ich jetzt irgendwie vielleicht hier mit den Abstandsflächen, muss ich da noch planungsrechtlich was einhalten und so weiter. Also das Gespräch, also das Vorgespräch auf dem Amt ist deshalb wichtig, weil man dann ja, wenn man sozusagen einen Bauantrag bräuchte, nicht Gefahr laufen möchte, dass dann der Entwurf nicht passt. Mhm. Deshalb macht man dieses Vorgespräch auf dem Amt.
Das bedeutet aber auch, dass ich ab der Stufe 3 auch eigentlich dann weiß, ob das der Antrag durchgehen wird oder nicht.
Genau.
Weil wenn du diese Vorgespräche ja geführt hast,
genau.
Also ich gehe davon aus, du wirst nicht alles dann besprechen, aber die Fragezeichen, die offen sind, Fluchtwege, wenn man irgendwelche besonderen Grundstücksmerkmale hat, ganz weit hinten, Feuerwehr, solche Sachen, die ja immer wieder zu einem Fragezeichen werden, ich sage Bebauungsplan, erste Reihe, Neubaugebiet, da brauchst du nicht so viel sprechen.
Genau.
Aber wenn du dann irgendwie in dritter Baureihe bist, mit 60, 70 Metern Zuwegung, da sind nicht die Alarmglocken, die da läuten, aber zumindest ist es die das Martinshorn der Feuerwehr und des Brandschutzmeisters, glaube ich. Und so, ne? Also da diese Gespräche führst du dann im Prinzip bei drei.
Oder auch wenn es jetzt mal nicht das freistehende Einfamilienhaus ist, sondern wenn es eine Lückenbebauung ist, ne? Also solche Dinge, oder wenn es Denkmalschutzbelange betrifft, ne? Das sind alles Abstimmungen, die man sozusagen im Vorfeld trifft, weil, dann kommen wir in die Leistungsphase 4, die 4 nur noch rein textliche Formulare sind. Also da an der Stelle ist alles zeichnerisch schon so weit fortgeschritten, dass ich dann für den Bauantrag selber nur noch textlich arbeite. Also nur noch
die Formulare. Ach so, also das Haus ist fertig, gezeichnet, mit Bemaßung, mit allem drum und dran.
Deshalb wird die 4, also die 4 selber ist gar nicht, wird auch wieder nicht so stark bewertet. Die 3, also Leistungsphase 3, ist eigentlich das, was in dieser ganzen Bau bis zur Baugenehmigung am stärksten, es hat am meisten Gewicht.
Wir haben ja heute besteht ein Haus ja mehr aus Zahlen als aus Zeichnung. Mhm. Ja? Das ist dann in der 4, wenn du sagst, das sind textliche Sachen, werden dann so Materialien, sowas beziffert?
Auch.
Oder sprechen wir auch über so statische Unterlagen? Mhm. Wir sprechen über Heizungs- und Energienachweise, Schallschutz, also alles, was im Prinzip das Bauamt auch haben will.
Richtig, genau, perfekt.
Okay.
Ja, genau.
Das heißt im Prinzip muss in der 4 alles zusammengetragen werden, was im Prinzip für einen Bauantrag zählt.
Ja.
So, ihr Lieben, und an der Stelle machen wir einen Cut. Nächste Woche geht es hier mit dem zweiten Teil mit Dagmar weiter und dann bekommt ihr einen super Einblick auch in die Kostenstruktur, was darf oder was kostet so ein Architekt und was für Schwankungen unterliegt dem Ganzen auch. Also seid gespannt auf die nächste Folge und hört nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Cleveres Bauen.